Sabrina und Alina sind schon voll lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood.
Hey, 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 es ist wieder Montag.
Uhu, hier fliegt bei mir gerade ein Helikopter drüber her, den hört man bestimmt. Aber that's Hollywood for ya.
It's real life. Wir sind hier authentisch.
Genau.
Ihr hört
Prost zum Montag.
Prost zum Montag. Prost ihr zum hört Montag. Albtraumfabrik mit Sabrina.
Und Alina.
Cheers.
Prost.
Und das ist kein normaler Montag, sondern es ist ein besonderer Montag. Es ist Pfingstmontag.
Oh.
Und was auch immer das bedeutet, aber es bedeutet in erster Linie, dass die meisten wahrscheinlich nicht arbeiten müssen.
Oh yay, es ist wirklich ein guter Montag.
Ein toller Montag, ja.
Happy langes Wochenende.
Happy Pfingsten.
Also Pfingsten steht ja für...
Das ist ein christlicher
Feiertag.
Und
da ist der Osterhase wieder erweckt.
Was?
Aufgewacht.
Was ist denn Pfingst?
Was mit Ostern zu tun?
Aber Ostern ist doch schon längst vorbei.
Ja, aber hat das nicht irgendeine Verbindung? Gregor?
Ich kann mal Gregor fragen, warte.
Warum sind wir denn da immer, warum haben wir denn da nicht zur Schule gehen müssen am Pfingsten? Also unsere Eltern haben nicht einen guten Job gemacht, uns christlich zu erziehen.
Na, also ganz ehrlich, Alina, du bist ja wohl zur Kommunion gegangen und da haben wir das aber ganz sicher gelernt.
Auf jeden Fall haben wir das da gelernt, das stimmt.
Das war ja noch zusätzlich zum Schulreligionsunterricht, musste man ja dann irgendwo Kommunionsunterricht.
Genau. Da haben wir einiges gelernt, einiges.
Ich kann mich nicht daran erinnern, ich kann mich da nur an das Unmenschlichste erinnern, was man machen musste, nämlich die Beichte.
Die Beichte.
Also vor einem alten Mann irgendwas sagen, was
in
man Schlimmes gemacht hat.
Ja, also. In einem kleinen Kämmerchen, wo man alleine mit demjenigen ist.
Ja.
Das ist doch pervers.
Ich fand das richtig, richtig schlimm.
Ich habe mir da schon einfach irgendwas aus den Fingern gezogen.
Ich auch, ich habe mir irgendwas ausgedacht einfach.
Ich habe diese Woche meine Schwester angelogen. Also das ist doch eine Sexfantasie, das ganze Theater da.
Vor allem nach dem, was dann alles rausgekommen ist, was die mit kleinen Kindern gemacht haben.
Oh Gott. Happy Pfingsten.
Ja, also Gregor weiß es auch nicht. Ist auch sehr komplex, ein sehr komplexes Thema.
Was das für uns bedeutet, was das für euch bedeutet, ist, dass heute frei ist und dass wir deshalb mal so richtig einfach uns gemütlich mit unserem Lieblingspodcast Abenteuerfabrik. Nein, warte.
Hast du uns umbenannt?
Albtraumfabrik.
Ja.
zurücklehnen kann und einfach mal einen guten Tag haben kann.
Aber ich muss sagen, Alina, das war jetzt nicht die beste Woche meines Lebens.
What?
Mm-mm.
Obwohl wir das so manifestiert haben alle zusammen.
Ja, ich habe ja noch sogar dein Mantra gesagt. Ich habe mich hingestellt.
Hab ich gesehen.
Habe meine Arme nach oben geragt ins Universum und habe gesagt, das wird die beste Woche meines Lebens. Und dann ging es mir immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter. Bis zu dem Moment, wo ich meinen Kopf überhaupt nicht mehr nach links bewegen konnte, weil ich so schlimme Nackenschmerzen hatte.
Oh nein, das ist das Schlimmste.
Das ist so schlimm. Also ich hatte das schon öfter mal. Das ist halt Ich glaube, es liegt am Alter, ne? Aber ich bin da auch so die Prinzessin auf der Erbse. Wenn das Kissen irgendwie falsch liegt, dann habe ich am nächsten Morgen sofort Nackenschmerzen.
Und dann bleibt das auch tagelang da. Ja, genau. Das geht dann nicht mehr weg. Dann kann man einfach den Kopf nicht drehen.
Und also ich hatte das, wie gesagt, schon öfter, aber das waren so schlimme Schmerzen, so hatte ich es noch nie wirklich. Und bei jeder falschen Bewegung bin ich dann so zusammengezuckt und dachte so, okay, das war's jetzt. Mein Kopf fällt mir jetzt ab. Ich habe mein Genick gebrochen.
Oh nein. Genickbruch. Es muss ein Genickbruch sein.
Es kann nur so sein. Und dann? Dann habe ich mich irgendwann, selber getaped mit Kinesio-Tape.
Aha.
Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Schmerztabletten. Wie so ein Junkie habe ich in jeder Tasche nachgeguckt. Ich wusste, ich habe noch irgendwo Ibuprofen.
Ich habe doch irgendwo.
In irgendeiner Tasche müssen sie sein. Und dann habe ich Ibu 600 gefunden und habe sofort, hab sofort reingehauen. Und dann ging es besser. Ja, aber es hat sich halt dann so durchgezogen die Woche.
Ja, das ist, glaube ich, unser Alter. Und ich frage mich halt, wie man das, wie man dem vorbeugen kann. Ne? Also ich meine, ich glaube ja, whatever, Sport. Ugh,
Pilates. Aber das war ja das Witzige. Ich habe ja dann die Tage vorher regelmäßig Sport gemacht.
Oh, hast du bestimmt was falsch gemacht.
Ja, genau. Einfach nur nervig. Aber dann kam am nächsten Tag meine neue Matratze. Die Rettung.
Ja.
Oh mein Gott, Alina, it's life changing. Es ist ein neues Lebensgefühl. Die ist so gemütlich.
Memory Foam.
Ich kann es einfach nur jedem weiterempfehlen.
Was hast du denn für eine geholt? Weißt du die Marke? Vielleicht können wir die hier sagen und vielleicht kriegen wir dann bald Sponsoren, die dann so denken, wir wollen auch, dass die mal unsere Marke im Podcast sagen. Und dann kriege ich auch eine Matratze.
Memory Foam? Soll ich die wirklich sagen jetzt?
Klar, ey, hau raus jetzt.
Also es ist die Emma One Matratze.
Mhm.
Das ist die bestbewertete Matratze. Die kann man 90 Tage lang probetesten. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man sie zurückschicken. Aber ich bin jetzt schon überzeugt.
Ich mache dann da so Werbungsmusik drunter, weil du hast dich schon direkt wie so ein Spokesperson angehört. Gut. Und dann kommen bestimmt bald die, die Werbepartner,
dann
die rennen
die rein
bestimmt die Türe rein.
Schwammt. Ja.
Ja.
Das ist gut. Also probiert's einfach mal aus mit der Emma One. Ihr könnt sie einfach 90 Tage lang probetesten. Und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen.
Und jetzt, und dann hat es dann auch deinem Nacken geholfen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Jetzt hören wir uns wirklich so an, als würden wir dafür bezahlt werden. Als hättest du die ganze Nackengeschichte extra erzählt,
genau,
damit es zu der Matratzengeschichte kommt.
Das war jetzt ganz spontan.
Hey, Alina, kennst du das Gefühl, wenn man sich den Nacken verdreht?
Genau so hört sich das an.
Ja, Sabrina, das kenne ich. Wow. Ja, okay, war es nicht die beste Woche deines Lebens.
Nee, aber vielleicht die nächste.
Meine auch nicht.
Nee, was war bei dir
Hat
los?
Hat auch für mich nicht funktioniert, mein eigenes Mantra.
Na toll. Toller Tipp.
Heute am Ende der Episode werden wir ein neues Mantra mit in die Woche. Ich würde sagen, das machen wir jetzt jede Woche, dass wir uns ein neues Mantra aussuchen.
Okay, als Ritual.
Aber ich glaube, Aber ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man das wirklich glaubt, wenn man das sagt.
Ich habe es voll geglaubt, wirklich. Also, okay, das kann ich versichern. Ich würde nichts sagen, was ich nicht wirklich selber glaube.
Okay, wir versuchen es heute nochmal und wir werden über die Zeit unsere Kunst der Manifestation, Manifestierens, whatever.
Whatever.
Werden wir verstärken.
Ihr wisst schon,
you get
was
it.
Sie
you
meint.
Get it. Yeah, you get it. Die Leute, die kennen mich, die wissen, was ich meine. Aber ich hatte diese Woche Autoprobleme. Mehrere Autoprobleme. Und du weißt ja, dass Autoprobleme, da haben wir ja schon drüber geredet, Autoprobleme sind das Nervigste, was es gibt auf der gesamten Welt.
Wirklich, es ist so nervig, sich um Scheißreparaturen zu kümmern.
Ja.
Oder TÜV oder Inspektion oder... Oh. Ja, kann ich dir auch wirklich Sachen erzählen. Ich habe nämlich schon seit Monaten mein Bremslicht kaputt.
Oh nein.
Ja, und ich schaffe es nicht, es reparieren zu lassen, weil es einfach nur nervig ist. Und jedes Mal, wenn die Polizei hinter mir fährt, denke ich, okay, jetzt, die schreiben das jetzt wieder auf, dass sie mich gesehen haben. Und irgendwann mal, dann halten die mich an und dann sagen die, wie lange wollen sie jetzt eigentlich noch hier uns verarschen mit ihrem Bremslicht? Ich habe da schon richtige Albträume von.
Ja, dann aber man nimmt dann auch lieber die Albträume in Kauf. Ja, genau.
Dann muss ich eigentlich mal nachgucken, was es kostet, wenn man erwischt wird. Und was und die Reparatur kosten würde, ob sich das überhaupt lohnt.
Das geht nämlich bestimmt total schnell. Bestimmt musst du da einfach nur ganz kurz dahin fahren und dann schwubbeldiwupp, 10 Minuten später. Du kannst auch selber machen.
Ja, ich könnte es selber machen.
Aber das ist so, den Platz, den das einnimmt im Kopf, sich darum zu kümmern, die emotionale Brandweite.
So belastend, wirklich.
So, es ist so nervig. Und diese Woche bin ich nämlich, also ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder Anfang der Woche, da war ich bei Trader Joe's. Und dann bin ich wieder in mein Auto gegangen, hab meine ganzen Lebensmittel eingeladen, wollte mein Auto anmachen und dann ging es nicht an.
Auf
also
dem
nur die Lichter. Auf dem Parkplatz. Also nur die Lichter gingen immer noch an. Und das Radio, aber dann war da so ein Geräusch, so brrrr, ne? Und dann hat irgendein Kumpel, der sich mit Autos auskennt, hat gesagt, also das könnte der
Anlasser.
Der Anlasser sein, genau. Und wenn man das Auto so hin und nach vorne und nach hinten schiebt, dann bewegt sich der Anlasserkopf oder was auch immer, schiebt sich wieder in die richtige Position und dann geht das wieder an. Und dann habe ich meinen Mitbewohner angerufen, dann ist der gekommen, hat mein Auto so nach hinten und nach vorne geschoben und dann ist das wieder angegangen. Und dann ist aber klar natürlich, dass man sich darum kümmern muss, damit das nicht wieder passiert, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe dann einfach irgendwie gehofft, dass das einfach jetzt vorbei ist. Ich habe einfach gehofft, dass das nur einmal war und dass in meinem Auto alles in Ordnung ist und dass ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Und dann diese Woche war ich bei Target. Dann bin ich in mein Auto gegangen. Und dann habe ich das angemacht und dann ging das auch an. Und dann habe ich gedacht, ach, ich muss ja mal ganz kurz was nachgucken. Dann habe ich das wieder ausgemacht.
Nein.
Habe also in meinem Handy nachgeguckt und dann ging es wieder nicht
an. Nein. Oh Gott, wie schrecklich.
Und dann saß ich erstmal, kennst du das? Und dann hast du einfach kein...
Du willst dann einfach nur verschwinden.
Ja. Oder zumindest einfach nur zu Hause sein, selbst wenn das Auto kaputt ist, aber nicht da, wo man sich dann darum kümmern muss, dass man... Und dann habe ich einfach nur da gesessen, erstmal, eine ganz lange Zeit, in der Stille, in meinem Auto.
Ja, kenne ich.
Und hab Selbstmitleid für mich empfunden und für meine Situation.
Wie schrecklich das Leben ist. Wie gemein alles ist.
Ich habe so überlegt, soll ich kurz bei Target wieder reingehen und mir so eine kleine Flasche Wein holen und die erstmal in Ruhe trinken? Bevor ich mich um irgendwas kümmere. Und dann habe ich meinen Mitbewohner wieder angerufen. Da hatte ich auch schon keinen Bock, weil dann muss man Leute fragen, die einem helfen und so. Oh. Und dann ist der gekommen, dann hat der wieder mein Auto geschoben, obwohl ich diesmal auch noch auf dem Berg stand.
Scheiße.
Dann ist das auch nicht angegangen. Und dann ist der wieder gefahren und dann habe ich mich wieder erstmal... Weil dann wollte ich AAA anrufen, die so... sowas wie ADAC ist das, ne? So heißt das doch. Ja. Und dann habe ich aber dann gesehen, dass ich da kein Mitglied mehr bin. Ich habe meine Mitgliedschaft nicht erneuert im Jahre 2020, weil ich ja überhaupt nirgendwo hingefahren bin. Und dann war ich wieder so genervt. Dann habe ich wieder einfach nur in der Stille in meinem Auto erstmal eine Zeit lang gesessen. Musste das erstmal wieder sacken lassen. Einfach nur genervt, so genervt von allem.
Oh Mann, ey.
Und dann, da war nämlich noch so ein Mitarbeiter, der hatte uns auch versucht zu helfen vorher. Und dann dachte ich so, ja, dann rufe ich halt jetzt bei AAA an und muss meine Mitgliedschaft erneuern und dann whatever, fuck it, ne? Dann dauert das 2 Stunden, bis da einer kommt, keine Ahnung. Och. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere noch einmal kurz. Und dann ging das Auto an. Aus dem Nichts heraus ging das einfach wieder an.
Oh mein Gott.
Und der Mitarbeiter
wollte dir helfen.
Ja, und der Mitarbeiter, der war gerade so neben mir zufällig, weil der da was gemacht hat. Mhm. Ne? Der hat da so Einkaufswagen gesammelt. Mhm. Und der guckt so, der so, what happened? Ich so, I don't know. Ich so, aber ich muss es schnell nach Hause bringen. Und dann habe ich es bis nach Hause geschafft.
Wie cool.
Ja. Und dann musste ich natürlich das zur Werkstatt bringen, um zu gucken, was ist damit los und um das reparieren zu lassen.
Ja.
Aber ich habe das dann erstmal 3 Tage vor meiner Haustür stehen lassen, weil ich da keinen Bock drauf hatte und bin einfach überall zu Fuß hingegangen. Ey, und dann, ne, war ich bei Trader Joe's zu Fuß mit einem Rucksack.
Ja.
Ne?
Ist ja einfacher, als ein Auto reparieren zu lassen.
Genau. Zu Fuß zu gehen und Flaschen alles in einem zu Rucksack schleppen. Ja. Ist einfacher, okay, als das Auto einfach mal kurz zur Werkstatt zu bringen. Da hatte ich einfach keinen Bock drauf, ne?
Ja, ich kenne das, so. Wie gesagt.
Aber pass auf, dann war ich bei Trader Joe's und dann war ich auf dem Rückweg zu Fuß, ne? Mhm. Und ich hatte so meine Kopfhörer drin. Also du musst dir vorstellen, hier in North Hollywood, also so sehr, eher eine ruhige Nachbarschaft, also alles so Einfamilienhäuser, ne?
Mhm.
Und dann bin ich dann so durch die Nachbarschaft gegangen, bin ich an der Kreuzung vorbeigegangen und dann, da war so ein großes dunkelrotes altes Auto, so ein SUV.
Mhm. Ne?
Und ich hatte meine Kopfhörer, wie gesagt, drin, aber ich hab gerade gar nichts gehört auf meinem Handy. Die waren einfach nur in meinen Ohren.
Okay.
Und dann habe ich aber gehört, wie ein Mann aus dem Fenster irgendwas geschrien hat.
Ja,
so, ich hab
zu
nur
dir
so gehört,
oder?
Ja, ich glaube zu mir. Ich war die Einzige da.
Mm, okay.
Und ich habe nur so, so, hab die Worte nicht gehört, nur dass der irgendwas geschrien hat und hab einfach nur gedacht, ignoriere den einfach. Hab erstmal gecheckt, ist mein Rucksack zu, vielleicht wollte der mir ja helfen, aber mein erster Instinkt ist natürlich, nee, der, also entweder Catcalling oder irgendein Scheiß.
Ja, es passiert ja auch ständig, also.
Besonders hier in L.A., ne, also, was man immer auf der Citizen-App sieht, da denkt man sich ja auch so, Dann habe ich so gemerkt, aus meinem Augenwinkel, dass der in meine Richtung auch abgebogen ist, nachdem ich über die Kreuzung gegangen bin. Und dann ist er so ganz langsam neben mir hergefahren.
Oh nein.
Und das war ein Mann, also ein Mann, der ist ein älterer Mann, der hatte auch vorne kaum noch Zähne im Mund. Und dann hat der so wieder sowas gerufen und dann habe ich so einen Kopfhörer rausgemacht, um zuzuhören.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, good luck!
Hä?
Und hat so einen Daumen nach oben gezeigt.
What?
Und ich
Moment,
so...
Moment, good luck.
Genau, und ich so, thanks! Weil ich wollte, dass der einfach weggeht. Und weil ich wollte so tun, als hätte mich das gar nicht beeindruckt. Also, weißt du?
Ja, ja.
Ich wollte ihm keine Aufmerksamkeit
geben. Nur keine
geben.
Conversation machen. Mhm.
Ich so, thanks, hab den Kopfhörer wieder reingemacht. Und mein Herz natürlich total am Rasen, aber ich habe so getan, als wäre nix.
Ja.
Und dann ist der, und dann habe ich in meinem Kopf gedacht, ich merke mir jetzt sofort die Nummernschilder von dem. Einfach nur just because. Und dann ist der aber weitergefahren, der hatte keine Nummernschilder.
Oh mein Gott.
Alina. Also der ist weitergefahren und dann hat er umgedreht, ist wieder an mir vorbeigefahren und ist in die andere Richtung, Richtung Trader Joe's gefahren. Also als der an der Kreuzung war, wollte der eigentlich gar nicht in meine Richtung. Der ist nur da lang gefahren, um mir
dir
zu sagen, good luck.
Ja, viel Glück, dass du nicht gleich von mir um die Ecke gebracht wirst, oder was?
Ja, und dann ich in meinem Kopf so, good luck, good luck, good luck with what?
Viel Glück, dass du lebend nach Hause kommst.
Ich habe das direkt meinen Mitbewohnern geschrieben, ne? Ich so, hier ist das, was mir gerade passiert ist. Falls ich entführt werde, sag das der Polizei. Hier ist mein PIN. Ich meine, das war ja tagsüber, ne? Und da waren ja auch andere Autos und andere, teilweise also andere Leute hier und da, von daher. Aber dann war ich zu Hause, dann saß ich in meinem Garten und dachte ich mir, good luck with what, good luck with what? Und dann dachte ich so, ach, hätte ich den mal gefragt, ey, wieso musste, hätte ich doch einfach mal gefragt, good luck with what?
Mhm.
Weil hier sind meine Theorien. Meine erste Theorie ist natürlich das Gleiche, was du gedacht hast.
Ja.
Das ist so ein slimy Murderer ist, der sagt, good luck out there, woman by yourself.
Ja, genau. Ne? Du traust dich was, dass du alleine durch die Straßen läufst als Frau.
Aber der hatte so ein, der war eigentlich, hat das so gesagt, als würde der es gut meinen, sag ich jetzt mal, wie ein Freund. So, good luck, so, ne? Mhm. Und auch so einen Daumen hoch gezeigt. Und dann dachte ich, was ist, wenn das so eigentlich ein Energy Reader ist oder ein Heiler oder irgendwie so. Der hat so spirituelle. Mhm. Der sieht oder der denkt so, der sieht in Menschen irgendwie Energien oder Träume oder sowas. Und der kann die lesen. Und der hat irgendwas gesehen und hat gesagt: Good luck!
Good luck mit dem Podcast. Good luck mit Good deiner luck Schauspielkarriere.
Mit deinem Leben, genau. Sowas. Das sind meine zwei Theorien.
Aber wieso hat der keine Nummernschilder gehabt?
Ja, oder das ist so eine Sache, wo Zähne. Leute normalerweise, ja, genau. Oder das ist so eine Sache, wie der normalerweise Leute entführt, weil die dann eine Konversation mit ihm anfangen. Das könnte natürlich auch sein.
Oh boy. Ey, richtig komisch. Keine Ahnung, was ja. der wollte.
Ja.
Vielleicht triffst du den nochmal, dann kannst du ihn fragen.
Ja, aber das war dann meine Motivation, dass ich mein Auto reparieren lasse.
Ja, genau.
Gut. Das habe ich dann am nächsten Tag gemacht.
Das war die Warnung, jetzt, ne?
Genau. Vielleicht meinte er das damit. Good luck.
Ja,
geh good luck with your car. Ja. Und jetzt geht mein Auto wieder.
Gott sei Dank.
War die Batterie. Batterie war kaputt, hör mal.
Ja, Batterie, mhm. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass es auch irgendwas gäbe, dass man sich nicht drum kümmern muss, sondern, weiß ich nicht, dass man so einen Service anrufen kann oder nicht anrufen, sondern eine App, wo man den Service buchen kann. Nee. Dann lege ich den Schlüssel aufs Fensterbrett, dann nehmen die den und erledigen das kurz.
Kontaktlos.
Ich buche das Geld, überweise ich per PayPal. Ja. Und dann stellst du mir das Auto hier wieder hin, legst den Schlüssel zurück und gut ist.
Ja.
Dass ich keinen Kontakt haben muss.
Ich will nichts wissen, mach's einfach nur. Ja, reparier's einfach. Bring's mir einfach wieder, wenn's fertig ist. Alles ist mir egal.
Ja, genau. Oh.
Ja. Okay, also.
Wenn's sowas gibt, dann sagt uns mal bitte Bescheid. Also.
Entwickelt die App mal.
Oder entwickelt es bitte. Ich gebe euch die Credits für die Idee. Also. Ich gebe das ab gerne, aber bitte.
Car-Engel, Auto-Engel nennen wir es. Oder man kann das auch nicht nur für Autos, sondern für alle möglichen Dinge, die man nicht erledigen möchte selber.
Für alles, genau.
Da gibt es so verschiedene Kategorien und dann kann man sagen, boah, kannst du mal bitte für mich bei der Versicherung anrufen? Und
ja, oder einen Arzttermin machen.
Och, ja. Also ich glaube, was wir wollen, ist einen persönlichen Assistenten eigentlich.
Stimmt. Gregor, du kriegst bald neue Aufgaben, okay?
Ja. So ist das aber auch hier, ne? Wenn man als persönliche Assistentin hier arbeitet, dann sagen die immer, ja, persönliche Assistentin für einen Produzenten oder einen Schauspieler. Dann ist das immer nur so, kannst du mal wirklich mein Drycleaning abholen, meine Kinder.
Wirklich, das wäre für mich der schlimmste Job, den ich mir vorstellen kann.
Ja, nee.
Würde ich nicht überleben.
Ich auch nicht.
Nee, gehe ich lieber Klos putzen irgendwo.
Ja. Ja, oder weißt du, was ich überlegt habe, was ein cooler Job wäre? Postbote.
Postbote?
Ja, da bist du so ganz alleine in deinem Postwagen, musst dich mit niemandem rumschlagen. Und dann hast du jeden Tag die gleiche Route und das ist ja dann auch zufriedenstellend, wenn
du auch draußen an der frischen Luft.
Genau. Und du kennst deine Route und dann immer, wenn du eine Straße abgearbeitet hast, ist das so ganz zufriedenstellend, kannst du hier ein Häkchen dran machen. Och, also das stelle ich mir. Und du bist ganz alleine und dann auf der Arbeit hast du ein paar Kollegen, mit denen du kurz schnacken kannst, aber die meiste Zeit des Tages bist du alleine.
Ja, das ist schön eigentlich.
Oder?
Mhm. Aber ich glaube, das wird langweilig nach einer Woche.
Ja, yeah. Ja.
Wenn du jeden Tag das Gleiche machst.
Also wenn ihr als Postboten arbeitet, meldet euch bitte bei uns und erzählt uns von euren Erfahrungen.
Ja, gerne.
Albtraumfabrik.podcast@gmail.com oder auf Instagram.
Alright. Ich wäre dann jetzt bereit für die Albtraumgeschichte.
Oh, ich freue mich, Sabrina. Ich freue mich über die heutige Episode. Ich habe das schon sehr lange vorbereitet und sehr lange vorgehabt, aber das Volumen ist überwältigend.
Tell me more.
Tell me more, tell me more. Tell me more. Okay. Ein großes Thema wenn man an Hollywood denkt und die ganzen Albträume, die hier rauskommen, ist ja Scientology.
Oh mein Gott.
Du weißt ja selber, dass hier an jeder Ecke in Los Angeles ein Scientology-Kirche ist oder das Scientology Celebrity Center oder was auch immer.
Ja.
Und eins der Headquarters von Scientology ist auch hier in Kalifornien, in Hot Springs. Und es gibt so viele Geschichten, die mit Scientology in irgendeiner Weise was zu tun haben. Wir haben, wir haben ja auch gerade diese Woche in unserer Zugabe auf Patreon über Danny Masterson geredet. Yes. Und wir wissen ja auch, dass viele Celebrities Teil von Scientology sind. John Travolta, Tom Cruise natürlich, Beck, Kirstie Alley und so weiter. Also die Liste ist lang, da kommen wir auch noch zu. Aber wie hat das eigentlich alles angefangen mit Scientology? Wieso ist das überhaupt so groß in Hollywood? Und weil Scientology ist ja auch weltweit wahrscheinlich der bekannteste Kult beziehungsweise anerkannte Religion. In Amerika ist Scientology offiziell eine Religion, deshalb zahlen die hier keine Steuern.
Eine Kirche, ja.
Unglaublich. Genau. Und um Scientology zu verstehen, muss man L. Ron Hubbard verstehen.
Yes.
Der Gründer von Scientology. Und deshalb möchte ich über das Leben von L. Ron Hubbard reden und über die Herkunft oder die Entstehung von Scientology. Das ist so viel, es gibt so viel zu dem Thema, ist ja klar.
Ja.
Der hatte auch, wie andere Sektenführer, also einfach nur ein krasses Leben.
Ja.
Und das kann man ehrlich gesagt, man muss das auch alles verstehen, um irgendwie nachzuvollziehen, wo stehen wir heute mit Scientology und wie ist das alles passiert, weil das ist einfach alles zu krass. Und L. Ron Hubbards Leben passt nicht in eine Podcast-Episode.
Mhm.
Deshalb wird das unser erster Zweiteiler.
Okay, okay. Ja.
Heute kommt der erste Teil von L. Ron Hubbards Leben und nächste Woche machen wir dann da weiter, wo wir heute aufhören. Und das gibt uns dann auch die Basis für zukünftige Episoden. Immer mal wieder einen Scientology-Fall hier, einen Scientology-Fall da, weil da gibt es so viele.
So mysteriöse Sachen. Also das ist halt auch, wenn du mit einer Person anfängst und dann schnappst du da wieder was auf und dann, was ist das denn jetzt? Und dann liest du dich da wieder ein und dann kommen wieder so krasse Sachen. Also Wahnsinn.
Es ist, es ist einfach nur krass. Also theoretisch könnte ich da 5 Episoden alleine nur über sein Leben reden.
Ihr könnt einen eigenen Podcast über Scientology machen.
Ja,
also.
Genau.
Cool.
Aber genau, also wir werden mal da ein bisschen eintauchen in L. Ron Hubbards Leben. Ich denke mal ja auch, dass jeder von Scientology schon gehört hat oder jeder auf jeden Fall ungefähr weiß, was Scientology ist. Aber die Sekte ist auf jeden Fall dafür bekannt, für die geistige und körperliche Misshandlung innerhalb der Sekte von Mitgliedern. Und die ist auch dafür bekannt für die Belästigung von Kritikern und Ex-Mitgliedern. Und sie ist auch dafür bekannt, dubiose Finanzen zu haben.
Mhm.
Der Ruf könnte eigentlich nicht schlechter sein. Was Scientology selber behauptet, ist, dass das zugrunde liegende Glaubenssystem mentale Krankheiten heilen kann, Trauma heilen kann und innere Blockaden und so weiter und so fort.
Auch aus vorherigen Leben, ne? Also nicht nur die Traumata aus diesem Leben, sondern auch die du aus vorherigen Leben mitgeschleppt hast.
Und es ist so krass. Also wenn man dann auch nachher ein bisschen so eintaucht in dieses Dianetics und Affirmations und diese ganzen Dinge, die L. Ron Hubbard später geschrieben hat, wie sehr er Frauen verachtet hat.
Oh mein Gott.
Und wie sehr er Frauen beschuldigt für eigentlich alle, jegliches Trauma, das man hat als Erwachsener. Also wir kommen dazu. Okay, also wenn man über L. Ron Hubbards Leben redet, gibt es 2 Versionen. Einmal natürlich die Biografie laut Scientology, die offizielle Biografie seines Lebens, die von L. Ron selber geschrieben wurde und die auch bis heute von Scientology so unterstützt wird. Und dann natürlich das Leben, wie es eigentlich stattgefunden hat. Es gibt zig Autobiografien, zig Biografien, die über sein Leben geschrieben wurden. Das Buch, das am meisten benutzt wird, um zu sehen, wo liegt die Wahrheit mit seinem Leben, ist, es heißt Barefaced Messiah von Russell Miller.
Mhm.
Riesenlanges Buch, über 500 Seiten. Das wurde auch, also Scientology hat sich extrem dagegen aufgelehnt und hat seine ganzen Anwälte darauf geschmissen, dass das Buch nicht veröffentlicht wird.
Klar.
Die haben es auch geschafft, dass es in Amerika nicht publiziert wird, aber dann wurde das halt in Großbritannien publiziert und es wird auf der ganzen Welt verkauft. Und
unglaublich.
Genau. Also, und was sich dadurch natürlich auch direkt zeigt, ist, dass L. Ron Hubbard ein professioneller Lügner war. Das war der Meister des Lügens und der Meister der Verschönerungen. Also er hat alles Mögliche in seinem Leben genommen und hat es in einer ganz anderen Weise dargestellt.
Mhm.
Und hat sich von Anfang an, also eigentlich seit er Kind war, hat er sich größer gefühlt als das Leben, in das er hineingeboren wurde. Und hat alle möglichen Geschichten erzählt, hat sich auch selber angelogen in seinen eigenen Tagebüchern. Also der wusste auch selber teilweise nicht mehr, was es war und was habe ich mir ausgedacht.
Oh,
und
Feuer.
Er ist eigentlich einer der erfolgreichsten Betrüger in der Geschichte Amerikas. Und wenn wir jetzt über sein Leben gehen, werde ich auch dir von beiden Biografien erzählen. Also ich werde dir die Version erzählen, wie L. Ron sie darstellt.
Mhm.
Und dann aber auch die Version, wie es eigentlich...
Okay.
So können wir ziemlich sicher sein, wie es eigentlich passiert ist.
Mhm. Okay.
Denn in der eigentlichen Version gibt es die Beweise dafür. aber ich würde natürlich auch sagen an unsere Zuhörer, ihr könnt euch selber entscheiden, welche Version die wahre Version ist. Alright, tauchen wir ein in L. Ron Hubbards Leben, das komplett verrückt ist. Ich möchte ganz kurz sagen, dass eines der Zitate von L. Ron Hubbard ist: "The easiest way to make money is to start a religion."
War direkt schon. Okay.
Ja.
Wissen wir, wo der war
eigentlich.
Sind.
Der war eigentlich sehr transparent, aber der war so ein guter Geschichtenerzähler. Der war einfach so gut da drin, Leute zu bullshitten, Geschichten zu erzählen. Und also alle sagen auch, er war total charmant, aber ich weiß ja nicht, ob du schon mal Footage von dem gesehen hast.
Nur
der
Bilder.
War ja.
Keine.
Also, man muss sich den so vorstellen: relativ groß, orange Haare, ganz schlechte Zähne, leicht übergewichtig. Also, ich weiß auch nicht, was die Leute da an ihm gefunden haben, aber der war wohl ein sehr überzeugender, eine sehr überzeugende Person.
Okay.
Okay, also fangen wir mal an. Hier ist laut Scientology und laut L. Ron, wie er seine Kindheit verbracht hat.
Mhm.
L. Ron Hubbard, L steht übrigens für Lafayette.
Ah, okay.
Ich werde ihn auch von jetzt an Lafayette nennen. Lafayette wurde...
L. Ron, bitte.
L. Ron wurde am 13. März 1911 in Nebraska geboren. Als er nur 2 Jahre alt war, ist die Familie nach Montana gezogen. Und dort hat er mit seinem reichen Opa auf einer Ranch gelebt. Und die Ranch war so groß... Sie hat ein Viertel des gesamten Staates eingenommen.
Wow.
Ja, also ein Viertel vom gesamten Staat Montana war nur die Ranch von seinem Opa.
Cool. Ein Kinderparadies.
Mit 6 Jahren hat L. Ron im Wald einen Medizinmann von den Blackfoot Indians getroffen. Die Blackfoot Indians, das ist also ein Indianerreservat dort.
Mhm.
Und der hat ihn zu einem offiziellen Blutbruder von diesem Indianer-Tribe gemacht.
Okay.
Weil er konnte in seine Seele hineinsehen und er hat gesagt, das ist ein spezieller Mensch und schwubbeliwupp, Blutbruder.
Wow.
Die meiste Zeit war L. Ron alleine auf der Farm und musste alles selber machen mit den Pferden und mit dem Kettle und mit den Tieren und so weiter, weil sein Opa war ein Sea Captain. Der war immer auf See.
Mhm.
Und deshalb war L. Ron bereits mit 10 Jahren ein richtiger, ausgebildeter Cowboy. Weißt du, woran mich das erinnert? An Pippi Langstrumpf. Der Vater
auch immer auf See.
Und Bibi musste so ganz eigenständig sein und dann voll die Abenteuer.
Die regelt da alles mit ihrer Tasche voll Goldmünzen. Ist ja kein genau. Thema, hör mal.
Also du musst dir vorstellen, kleiner Elrond, 10 Jahre, also der war so ein dicker, weißer, amerikanischer Junge mit orangen Haaren.
Mit Cowboyhut, okay.
Mit Cowboyhut, der ein Blutsbruder schon war und jetzt schon ein Cowboy war. Sein Vater, der war tatsächlich in der Navy und im Jahre 1917, während des Ersten Weltkrieges, wurde er eingezogen, um im Ersten Weltkrieg zu kämpfen. Mhm. Deshalb war Elrond auch, also das stimmt auch, er war mal hier, mal da, die Familie ist viel rumgereist, die Familie war auch in Guam stationiert, wo er mehrmals mit seinen Eltern gelebt hat. Dann ist er wieder zwischen Amerika und Guam viel hin und her gereist. Das ist alles ein bisschen all over the place, aber er ist viel gereist. Während einer Schifffahrt durch den Panama-Kanal, wo Elrond mit dabei war, mit seiner Family, hat er sich mit einem Marinepsychologen angefreundet. Und der Spitzname dieses Marinepsychologen war Snake. Das ist alles laut der Scientology-Biografie. Und der Snake... Ne? Und er ist ja immer noch ein Kind jetzt, ja? Snake hat ihm, immer noch ein Kind, ist jetzt Freund, hat seinen besten Freund Snake kennengelernt am Schiff. Und Snake war ein Schüler von Sigmund Freud.
Ach, okay.
Und der hat ihm alles über die menschliche Psychologie beigebracht. Mhm. Und dann, als sie in Washington D.C. wieder angekommen sind, hat er ihm sogar einen privaten Zugang erlaubt zur Kongressbibliothek, wo er weiterhin alles über die menschliche Psychologie lernen konnte und alle Bücher lesen wollte, die er wollte. Unter anderem hat er in der Zeit als Kind oder als Teenager auch Zeit in China verbracht. Dort hat er einen alten Magier kennengelernt, einen Hindu, der Katzen hypnotisieren kann.
Hä?
Er hat auch mit Banditen in Tibet gelebt, kurze Zeit verbracht und mit Kriegsherren in Mandschuria.
Wie alt war der da? Immer noch ein Kind?
Das alles, bevor er zur Highschool ging.
Oh mein Gott, das ist so krass. Und der war mit so älteren Männern abgehangen.
Ja.
Mit so krassen Typen. Witzig.
Was laut der anderen Biografie wirklich, wie sein Leben, also laut den Beweisen, die wir auch haben, wirklich stattgefunden hat, ist, er war so ein sehr verwöhntes Einzelkind. Sein Großvater war eigentlich kein Seekapitän, sondern ein Tierarzt.
Oh.
Das heißt, diese Ranch, die angeblich mega groß war, die gab es auch nicht.
Oh.
Der Blackfoot Tribe... dieser Indian Tribe, die haben gesagt, dass die niemals zu der Zeit mit weißen Menschen geredet hätten und die hätten die hundertprozentig nicht zum Blutsbruder gemacht und es gab auch nicht solche Rituale, die Elrond beschrieben hat. Sein Vater war tatsächlich in der Navy während des Ersten Weltkrieges und Elrond war auch auf einer Schiffsfahrt durch den Panama-Kanal, aber jemand namens Snake hat nicht existiert. Davon gibt es überhaupt gar kein einziges Anzeichen, dass so jemand existiert hat.
Okay.
Er hat tatsächlich etwas Zeit in China verbracht mit seiner Familie, aber... Das Einzige, was man finden konnte, was er über China eigentlich geschrieben oder gedacht hat, war, dass er dachte, dass chinesische Menschen schlecht riechen. Wer hätte gedacht, dass er rassistisch ist? But here we are. Und das Einzige, was ihn beeindruckt hat in China, war the Great Wall of China.
Ja.
Aber...
Dafür steht China.
Was er fand... war, dass wenn die damit was Geld machen wollen, sollten die das in eine Achterbahn verwandeln.
Oh mein Gott.
Auch sehr amerikanischer, sehr amerikanisches
Denkmann, der kleine Elrond.
Ja, also, aber diese, einfach dieses Selbstbewusstsein, dass dieser kleine, dicke Orange hat, also der erinnert mich also auch ein bisschen an Donald Trump als Kind bestimmt.
Irgendwie so, ne? Schon, ja.
Einfach so dieses Selbstbewusstsein und diese,
ja, ich bin größer als das.
Größenwahn, ja. Okay, jetzt ist er wieder zurück in Amerika und laut Scientology war er der Präsident der Highschool-Schulzeitung. In Wirklichkeit hat er aber einfach nur hier und da mal ein paar Artikel beigesteuert. Wieder dieses, nehmen wir es einen Schritt nach oben. Laut Scientology musste er die Schule verlassen, weil er sich mit jemandem geprügelt hat und den anderen fast getötet hat. Aber das nehmen die so zum Prahlen, ne? Dass er so stark war. Aber in Wirklichkeit wurde er rausgeschmissen, weil seine Noten zu schlecht waren. Und das war, jetzt sind wir im Jahre 1928, wurde er von der Schule geschmissen. Dann ist er wieder zurück nach Guam, wo sein Vater stationiert war. Mhm. Während seiner Zeit in Guam hat er angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und so alles aufzuschreiben, was er sieht, alle Gedanken aufzuschreiben und hat dann schon angefangen, so kleine Science-Fiction-Kurzgeschichten zu schreiben. Dort hat er dann auch versucht, in die Navy zu kommen und hat den Aufnahmetest gemacht, ist aber durchgefallen.
Mhm.
Dann war er irgendwann wieder in Amerika, in Virginia. Dort wurde er quasi auf eine Schule geschickt, da kommen reiche Kinder drauf, um die darauf vorzubereiten, bei meiner Universität sich zu bewerben. Dann war er auf dieser Schule und während er da war, hat er wieder versucht, in die Navy reinzukommen, ist aber wieder durchgefallen und seine Augen waren viel zu schlecht. Also die Navy hat gesagt, no thank you, Ron. No thank you, Lafayette. Hier, nicht mit uns. Dann hat er es auch geschafft, auf die Washington University zu kommen und war aber extrem schlecht. Also der hatte ganz schlechte Noten und der hat auch einige Fächer ist er durchgefallen, zum Beispiel Atomphysik.
Okay.
Bei der Atomphysik ist er durchgefallen, obwohl er laut Scientology ein Kernphysiker ist, ein Studierter.
Hä?
Ja. Mhm. Also.
Das passt aber gar nicht zusammen, ne? Das
passt leider nicht so richtig zusammen, nee. Während er auf dieser Uni war, hat er eine Karibik-Schiffsreise geplant. Für sich und alle möglichen Studierenden, die da gerne mitreisen wollen, weil er Sachen sammeln wollte, die man ins Museum stellen kann. Und das hat er dann aber auch organisiert, ne?
Okay.
Also hat das Schiff organisiert, hat das alles klar gemacht und da haben sich auch einige Studenten, also wollten da mit.
Mhm.
Dann war das aber die Totalkatastrophe. Also das Schiff ist quasi in See gestochen. Kurze Zeit später hatten die kein Geld mehr und mussten wieder zurück nach Baltimore. Und das war das Ende der Schiffsfahrt.
Aber waren da irgendwelche Erwachsenen wenigstens bei, die das mitgemacht haben?
Soweit ich das verstanden habe, waren das alles Studenten. Das war von der Uni abgesegnet, aber also das ist auch ein Thema in seinem Leben. Also er hat öfter mal, ist er in See gestochen für irgendwelche Abenteuer und das ist alles immer komplett daneben gegangen. Also er ist immer dann, hat kein Geld mehr gehabt. Ich weiß auch nicht, ob der dann gedacht hat, das klappt schon irgendwie.
Wie kommt man denn auf so dumme Ideen?
Der hat sie nicht mehr alle. Mhm. Mhm. Und danach ist er auch einfach nie wieder zur Uni zurückgegangen.
Okay.
Dann hat er gesagt, das war's für mich. Also einen, Failure, eine Niederlage nach der nächsten.
Ja, okay.
Eigentlich, bis man das findet, wo Leute einem auf einmal glauben. So, das ist ja oft mit Sektenführern so, ne?
Ja, die probieren alles, bis sie irgendwie die Leute verarschen können.
Ja, und daran sieht man natürlich auch, wenn man sein echtes Leben sieht und dann man weiß, dass er Millionen von Menschen in den Bann gezogen hat und dass Millionen von Menschen ihr Leben ihm anvertraut haben. Du vertraust ja niemandem dein Leben an, der eine Niederlage nach der nächsten hatte.
Ja.
Du vertraust das jemandem an, der unglaublich erfolgreich ist und Abenteuer erlebt hat und also diese Lügen, die haben sich einfach durch sein komplettes Leben gezogen. Anyway, so, sein Vater fand das nicht so toll. Und der war pissed. Nee. Der hat gesagt, hör mal, du kriegst ja hier nichts auf die Reihe.
Ja.
Und dann hat der Vater ihn für einen Red Cross Relief Effort, also so eine Rettungstour mit dem Roten Kreuz angemeldet, nach Puerto Rico. Mhm. In Puerto Rico hat Lafayette aber gesagt, ich will hier nicht mehr mitmachen, und hat sich abgesetzt von der Gruppe und hat dann als Mineralvermesser gearbeitet. Irgendwann kam er dann wieder nach Amerika zurück. Wir befinden uns jetzt im Jahre 1932. L. Ron ist 21 Jahre alt. Und er ist, hat jetzt, steht total auf Segelflugzeuge und geht immer Segelflugzeuge fliegen, weiß ich was, wie das heißt, auf so einem Segelflugzeugplatz. Und dort hat er seine erste Frau getroffen, Margaret Grubb. Mhm. Die haben diese Passion für Segelflugzeuge geteilt. Am 13. April 1933 haben Margaret und L. Ron geheiratet. Im Jahre 1934 kam sein Sohn Lafayette Ronald Jr. auf die Welt.
Der Klassiker, ne?
Also ich möchte das hier auch offiziell festhalten für Leute, die gerade schwanger sind, vielleicht noch auf der Suche nach Namen sind. Lafayette ist immer gut.
Ich kenne niemanden, der so heißt. Also.
Und auch Lafayette Junior einfach. Warum nicht? Dann sagen alle so, oh, wer ist denn der Senior? So, ne? Hört sich dann wichtig an. Mhm. Okay, also Lafayette Junior ist der
Name. Eine Idee, auf jeden Fall.
Mhm. Okay, und dann, also jetzt hat er geheiratet, hat seinen Sohn. Jetzt kommt seine Tochter Catherine May im Jahre 1936 auf die Welt. Zu dieser Zeit hat L. Ron angefangen, viel mehr zu schreiben und richtige Science-Fiction-Bücher und Werke zusammenzustellen. Und sein erstes vervollständigtes Werk war Buckskin Brigades, ein Western. Also der hat alles geschrieben, ne? Im Sinne von Western, Geschichten, die im All stattfinden, ja, alles Mögliche. Und er war auch, also einer der tüchtigsten Science-Fiction-Writer, die es jemals gab. Also der hat so viel in seinem Leben geschrieben, das ist unnormal. Dann hat der Herausgeber John W. Campbell ihn entdeckt. Mhm. Und der hat seine Werke in den Magazinen The Unknown und The Astounding Science Fiction veröffentlicht. Und damit ging die Karriere von L. Ron als Science-Fiction-Schriftsteller langsam nach oben. Zumindest in dem Sinne, dass er in den Science-Fiction-Kreisen sich einen Namen langsam gemacht hat. Leute fanden das gut, die haben das gerne gelesen. Das ist super angekommen. Er hatte zum Beispiel eine Geschichte, die hieß Typewriter in the Sky. Also das, was man so von seinen Werken hört, ist, es ist jetzt nicht literarisch, es ist jetzt kein Charles Dickens, ne? Mhm. Aber die Geschichten, die sind halt so krass, das sind halt richtige krasse Fantasiegeschichten und die Leute haben das halt einfach gerne gelesen. Zu der Zeit hat man pro Wort 1 Cent verdient als Schriftsteller, das ist ja jetzt auch in den 30ern. Und er hat 100.000 Wörter pro Monat geschrieben.
Oh,
mit seinem,
okay,
mit seinem, wie heißt es, mit seiner Schreibmaschine. Mhm. Also das war schon echt bemerkenswert, das Volumen, was der rausgehauen hat.
Krass.
Weil der halt auch irgendwie seine Familie unterstützen wollte, ne? Und das war echt schwer mit, also selbst wenn du 100.000 Wörter schreibst, das heißt ja nicht, dass das alles veröffentlicht wird. Und dann kriegst du da so einen läppigen Check für ein paar Geschichten, die du geschrieben hast. Es war halt sehr hart, damit Geld zu verdienen. Im Jahre 1938 hatte L. Ron was an den Zähnen.
Ja.
Und er musste sich einer Zahnoperation unterziehen.
Ja.
Dabei hatte er eine Nahtoderfahrung.
Oh Gott.
Weil er eine allergische Reaktion auf die Betäubung hatte. Und während dieser Nahtoderfahrung kam die Inspiration zu dem Buch Excalibur.
Aha.
Also bis heute weiß man nicht, ob Excalibur jemals wirklich existierte. Es gibt kein physisches, gedrucktes Buch. wenn es existierte, war es der Vorläufer zu Affirmations und dann später Dianetics, was die Grundlage von Scientology ist.
Okay.
Aber viele sagen, dass Excalibur existierte, weil er das teilweise handschriftlich geschrieben hat. Aber es gibt keinen Beweis, dass es wirklich existierte. Aber L. Ron redet von Excalibur als eines seiner größten Werke. Das Problem war mit Excalibur, dass das Wissen, was in diesem Werk an die Menschheit preisgegeben wurde, war so tiefgreifend, dass jeder, der es gelesen hat, entweder wahnsinnig wurde oder sich umgebracht hat.
Was?
Es gibt auch ein Beispiel.
Oh, Alina.
Laut L. Ron.
Ja.
Laut unserem Boy Lafayette, der hat das nach New York, in New York bei ein paar Verlegern vorgezeigt. Mhm. Und bei den Verlegern, da war das so, die haben das jemandem gegeben zum Lesen, ne? Einem Angestellten, und um zu gucken, können wir damit was machen.
Ja.
Und dann ist L. Ron nach New York gefahren und ist in das Büro von diesem Verleger rein, hat gesagt, weil er wissen wollte, was das Feedback ist. Und dann hat der Verleger den Leser reingerufen, der das gerade gelesen hat. Der ist reingekommen ins Büro, hat das Buch Excalibur auf den Schreibtisch geknallt und hat sich aus dem Fenster gestürzt, aus dem Hochhaus.
Was? Stimmt das wirklich oder hat der das erzählt
Das ist laut L. Ron. Dafür gibt es überhaupt gar keinen Beweis.
Gott.
Ich würde mal fast sagen, dass Excalibur vielleicht nicht so bahnbrechend war, wie L. Ron es beschreibt.
Mhm.
Wer weiß, ob es überhaupt jemals existiert hat, aber laut seinen Erzählungen war es so krass. Die Leute waren einfach noch nicht ready, um die Wahrheit zu hören, dass der Verleger so, Smith, wie war das Buch? Und der kommt so rein und schmeißt einfach nur das Buch hin und springt aus dem Skyscraper.
Ja, vor allem ist ja auch völlig absurd, weil wenn, dann hätte er das direkt nach dem Lesen gemacht.
Ja,
wenn er wirklich so fertig gewesen wäre und nicht erst, wenn man ihn reinruft. Also, wie unglaubwürdig. Ja. Krasser Typ, der Ron, L. Ron, ey.
Ich möchte auch mal ganz kurz anmerken, dass diese ganzen Sachen, also diese Version, diese Scientology-Version, das ist die offizielle Version, Biografie von L. Ron Hubbard. Und so viele Leute und Celebrities unterstützen das.
Mhm. Mhm.
Das ist doch verrückt. Also, ja. Er hat dann also viel Zeit in New York verbracht, um versucht, Publisher zu finden und sein Werk Excalibur angeblich zu veröffentlichen. Und von dort hat er immer wieder Briefe an seine Frau geschrieben. Und ich lese dir mal ein. Es gibt ein Zitat, das ist eines der bekanntesten Zitate auch von L. Ron, wo er geschrieben hat, ich weiß, irgendwann wird Excalibur veröffentlicht werden und wird es ein großes Following kriegen, bla bla bla. Und unter anderem hat er hier geschrieben, I have high hopes of smashing my name into history so violently that it will take legendary form, even if all books are destroyed. Also, ich habe große Hoffnungen, dass ich meinen Namen in die Geschichte der Menschheit so gewaltsam reinschlage, dass ich legendär werde, egal ob alle Bücher zerstört werden. Das ist das Wichtigste für ihn gewesen.
Ja, hat er ja auch geschafft. Irgendwie.
Hat er auch geschafft.
Also,
ja, natürlich. Ja.
Ja, das ist ja das Schlimme.
Ja.
Also.
Determination is more important than talent.
Boah, ey.
Ja. Das sagen ja hier auch immer alle.
Du musst einfach nur fest dran glauben.
Mhm. Du musst dich selber anlügen.
Wirklich, die müssen sich doch totlachen jeden Tag, wie die Leute verarschen.
Mhm.
Wie die auch die Regierung verarschen, dass die steuerfrei da ihr Unwesen treiben. Die können doch gar nicht mehr ruhig schlafen.
Die können machen, was sie wollen, ne? Ja.
Also.
Und das hat alles damit mit ihm angefangen.
Ja. Mit ein Typ mit einer verrückten Idee. Also so haben viele schlimme Sachen ja angefangen. Also.
Abenteuer. Schon wieder. Albtraumfabrik. Die Religion. Sabrina. Da müssen wir aber auch so, keine Ahnung, Sexsklaven haben und sowas. Das gehört zu einem guten Kult dazu.
Ja, gut, wenn es sein muss, dann ist es halt so. Also, Dann müssen wir da halt okay. durch, ne?
Also meldet euch bitte, wenn ihr unsere Sexsklaven werden möchtet. Alright. Where are we? Ah ja, okay. Also, jetzt denkt sich L. Ron, probier's doch nochmal bei der Navy. Die haben mich ja erst dreimal abgelehnt.
Okay.
Und er schafft es auch, diesmal in die Navy reinzukommen. Der schwindelt seinen Weg da rein.
Ah,
okay?
Ja.
Hier gibt es jetzt auch wieder zwei komplett verschiedene Geschichten. Ja?
Okay.
Ich sag dir einfach mal, die Geschichte von Scientology ganz kurz zusammengefasst ist, er war in der Navy während des Zweiten Weltkrieges. Er ist ein Kriegsheld, der schwere Verletzungen davongetragen hat, wegen des Krieges. Und er hat 21 Kriegsmedaillen bekommen.
Ja, das glaube ich.
Okay, das ist die offizielle Geschichte.
Plausibel. Ja.
Hier ist, was wirklich passiert ist. Er hat einen Kumpel gehabt, Robert McDonald hieß der. Das war ein großer Politiker, ein State Representative. Und die waren Nachbarn oder kannten sich irgendwie, keine Ahnung. Und der hat ihn gefragt, kannst du mir ein Empfehlungsschreiben für die Navy schreiben? Und dann hat der Robert gesagt, ich gebe dir hier einfach ein leeres Blatt mit meinem Briefkopf drauf und dann kannst du dir den selber schreiben. Und dann setze ich da meine Unterschrift drunter. Und dann hat er sich selber die krasseste Empfehlung geschrieben und hat sich so in die Navy reingeschwindelt. Okay, dann haben die gesagt, okay, komm hier, der kommt hoch empfohlen. Was auch für dumme Leute überall, ne? Hier werden überall dumme
wirklich?
Entscheidungen getroffen. So, ohne jegliche militärische Ausbildung wurde der angestellt und wurde als Lieutenant eingestellt und angeblich hat in allen möglichen Kriegen mitgefochten während des Zweiten Weltkrieges. Also Japan, Europa, überall, wo es stattfand. In Wirklichkeit war er kurz als Lieutenant angestellt, dann wurde er aber als absolut ungeeignet von der Navy empfunden. Also da gibt es ein paar, also es gibt gefälschte Navy Records auf der Scientology-Seite, das ist nachgewiesen, dass die gefälscht sind, aber Scientology sagt, no, we stand by it. Das stimmt so. Und dann gibt es die offiziellen Navy Records, ne? Die gibt es ja.
Ja, ja.
Und da sind alle möglichen wilden Beschreibungen über L. Ron drin. Und auf jeden Fall war er Lieutenant und dann haben die sofort gesagt, nee, der ist ungeeignet. Und dann wurde der an den Schreibtisch gesetzt.
Mhm.
Also war nicht mehr draußen am Kämpfen als Soldat. Und dann hat er es aber wieder irgendwie geschafft, sich da durchzuschwindeln und irgendwelche Leute zu überzeugen, ihm als Commander von einem kleinen U-Boot an der Westküste Amerikas einzustellen.
Gott.
Und dann haben die gesagt, komm, wir geben dem hier so ein kleines U-Boot. Ist nicht Teil der Hauptflotte oder keine Ahnung, wie das funktioniert.
Damit der ruhig ist, oder was?
Damit der ruhig ist.
Oh Mann.
Aber weißt du, wir sind ja auch mitten im Krieg, weißt du? So, du gibst doch nicht so einem Otto ein U-Boot. Ja, und dann hat er gesagt, gut, jetzt kann ich mich beweisen. Glaubst du, der hat das gut gemacht, oder?
Auf jeden Fall. Das war jetzt sein Durchbruch bei der Navy, glaube ich.
Am 18. Mai 19... Warte, ich erzähl's dir, dann kannst du dir selber ein Urteil bilden.
Ja, okay.
Am 18. Mai 1943 sitzt er so in seinem U-Boot mit seinen Angestellten und so.
Mhm.
Und dann sieht er auf seinem Radar etwas. Und für ihn ist sofort klar, also das muss man jetzt auch nicht double checken oder so, ist sofort klar, das muss ja ein japanisches U-Boot sein, das sich gerade versucht, in amerikanische Gewässer einzuschleusen.
Klar.
Also
klarer
fängt
Fall.
Er sofort, ganz klarer Fall, japanisches U-Boot.
Ja.
Also fängt er sofort an, seine komplette Munition auf dieses Ding zu schießen.
Ja.
Das geht so
feuerfrei
für 68 Stunden lang.
Was?
Schießt der auf dieses Ding. Der lädt alles ab, was der hat.
Krass.
Der lädt alles ab, was der hat. Das geht also tagelang, ne? Und dann kam aber
Verrückter.
Raus.
Das ist doch gefährlich, was der macht. Wie kann man dem U-Boot geben?
Ja!
Also, so ein irrer Typ,
das
ey.
Das ist wieder so ein Beispiel. Das ist nicht eine Person. Das sind alle drumherum, die, genau wie bei Donald Trump, das sind alle drumherum.
Ja, die das zugelassen haben,
die das,
dass das so weit kommen konnte. Der hat sich ja nicht selber dahingesetzt.
Nee.
Sondern irgendjemand hat gesagt, ja, okay, ich gebe dir noch eine Chance. Ja. Gut, kriegst jetzt hier das U-Boot. Also, wie kann man denn so eine dumme Entscheidung treffen?
Und der so, wuhu, oh, ich sehe was.
Nee, und er so, really? Okay.
Okay.
Wahrscheinlich konnte er es selber nicht glauben. Also. Wahnsinn.
Ja. So, pass auf. Das Ding, worauf der geschossen hatte, das war eine magnetische Ablagerung am Boden des Meers, von der man wusste. Also sehr bekannt. Amerika, die amerikanische Regierung wusste, von da ist einfach eine magnetische Ablagerung. Die liegt da am Boden vom Ozean und da weiß auch jeder drüber Bescheid.
Nee.
Aber L. Ron wusste das wohl nicht. Und dann, also, das war ja nicht alles, und dann hat er die Coronado Islands, die Coronado-Inseln entdeckt. Coronado. Also er hat die entdeckt und er dachte, dass die unbewohnt sind und zu Amerika gehören. Das sind aber mexikanische Inseln.
Die hatte schon mal einer entdeckt, oder nicht?
Ja. 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 Die waren bewohnt, die gehörten zu Mexiko. Das waren einfach mexikanische Inseln. Und er dachte, aha, unbewohnte Inseln, die zu Amerika gehören, kann ich dir ja auch mal drauf losballern. Und dann hat er da Munition drauf abgelassen. Also soweit ich weiß, ist dann niemandem was passiert, aber er hat halt so Art Waffentraining oder Testmunition, keine Ahnung, was der da gemacht hat. Also es gibt nicht wirklich einen Grund dafür, ist ja klar. Aber das fand Mexiko natürlich nicht so gut, ne? Dass da einfach so ein U-Boot, kam einfach so ein U-Boot an und dachte so, oh, hier kann ich ja mal meine Munition testen, gehört ja zu Amerika. Der wusste nicht, dass das ein anderes Land ist. Danach, hat eigentlich fast einen Krieg mit Mexiko angefangen.
Aber aus Dummheit. Und ich sag dir, Dummheit ist gefährlich, wirklich.
Ist das Gefährlichste, ja. Dann hat die Navy natürlich gesagt so, oh, ups,
holen wir den mal da raus vielleicht?
Holen wir den mal wieder raus aus seinem Posten. Dann haben die eine neue Evaluation gemacht. In der neuen Evaluation stand drin, Zitat, "He is lacking essential qualities of judgment, leadership and cooperation." Also, ihm fehlen grundsätzliche Eigenschaften des Urteilsvermögens, der Führungskraft und der Zusammenarbeit
alles
mit anderen.
Eigentlich. Alles, was eigentlich er braucht, alles, um so eine wichtige
das
Aufgabe
zu tun, was
zu
er
übernehmen.
Weiterhin.
Ja.
Also, er war jetzt quasi. Die haben den nicht rausgeschmissen aus der Navy. Frag mich nicht warum. Aber er war nicht mehr im aktiven Dienst.
Vielleicht kann man auch jemanden nicht so einfach da feuern, weiß ich nicht, wie das da funktioniert.
Ja, ich weiß es auch nicht und who gives a fuck. Auf jeden Fall war der jetzt so im inaktiven Dienst und ist immer wieder zum Krankenhaus gegangen, weil er irgendwelche Krankheiten in seinem Körper hatte. Das hatte aber waren aber keine Kriegsverletzungen. Und er hat auch nicht 21 Medaillen bekommen, sondern 3. 2 davon waren aber einfach nur, die bekommt jeder, einfach nur, weil man einfach nur dabei war.
Ja.
So eine, du warst heute dabei, Medaille.
Teilnahmeurkunde.
Mhm, genau. So, also kleine Unterschiede zwischen der Realität und...
Minimal, marginale Unterschiede. Also nicht der Rede wert, würde ich sagen.
Oh. Aber wir kommen ja jetzt zu meinem Lieblingsteil der Geschichte.
Jetzt geht's erst richtig los, wahrscheinlich.
Also, ist wirklich mein Lieblingsteil. Ich bin wirklich aufgeregt, dir das zu erzählen. So, nach dem Krieg hat er seine Familie einfach komplett, der hat noch seine Frau und seine 2 Kinder, die hat er jetzt einfach komplett abandoned. Hat er gesagt, ist mir zu viel, macht ihr euer Ding.
Nee.
Macht ihr euer Ding in Montana. Ich bleib in Kalifornien.
Ich brauche eine Pause.
Wollte der nichts mehr mit zu tun haben.
Okay.
Okay?
Ja.
Hat sich aber auch nicht scheiden lassen. Also hat die einfach nur, als würden die nicht existieren. Mhm. Ne? Also ein toller Mann. Dann hat er sich angefreundet mit Jack Parsons. Er ist einfach nur krass. Okay, Jack Parsons war ein sehr intelligenter und erfolgreicher Ingenieur. Und zwar war er der Top Rocket Propulsion Engineer, also ein Raketenantriebingenieur beim California Institute of Technology. Also es ist eigentlich ein sehr intelligenter Mann. Er war auch der Gründer des Jet-Antrieb-Labors, was nachher bei NASA zur Mondlandung geführt hat. Also
krasser Typ also.
Ja, genau. Erfolgreich, mega intelligent. Aha. Der hat sich mit Jack Parsons, also die beiden haben sich angefreundet und dann hat Jack Parsons hatte eine riesen Mansion in Pasadena, hier in L.A. Und dann hat er zu L. Ron gesagt, du kannst bei mir in der Mansion wohnen. Soweit, so gut. Jack Parsons, wenn er nicht gerade auf der Arbeit war, in seiner Freizeit, war ein Okkultist.
Oh Gott. Scheiße.
Er war ein großer, sehr großer Anhänger von Aleister Crowley. Hast du den Namen schon mal gehört?
Nee.
Aleister Crowley ist ein ganz bekannter Okkultist und ein Anführer von, ein Magier, der glaubt an dunkle Magie. Das war so ein Brite und der hat nachher selber eine Religion gegründet. Und das beruht alles auf dunkler Magie und Okkult. So.
Okay.
Das ist Aleister Crowley. Und Jack Parsons war also einer seiner Anhänger und Jack Parsons war der Anführer von einem magischen Orden in Kalifornien, quasi unter dem größeren Glauben von Aleister Crowley. Und dieser Orden hatte den Namen Ordo Templi Orientis, OTO. Und in seiner Mansion lebte also eigentlich nicht nur L. Ron, sondern auch alle möglichen Leute immer wieder, die in diesen Orden eintreten wollten und Teil von diesem Okkult und dieser dunklen Magie und diesem Orden sein wollten. Da haben also Jack Parsons und seine Freundin gewohnt, die hieß Sarah Northrop, L. Ron und alle möglichen anderen Leute. Und zum Beispiel war eine Regel, dass sie eigentlich keine typischen menschlichen Emotionen empfinden dürfen, wie zum Beispiel Eifersucht oder so. Und dass eigentlich jeder mit jedem schlafen darf. Also Sex kann jeder mit jedem haben. Sowas wie Eifersucht gibt es nicht. Und das war so diese Mansion, in der wir uns jetzt bewegen. Mhm. Okay, der nächste Teil von L. Rons Leben.
Super. Wird immer besser.
Die Freundin von Jack Parsons, die hat sich direkt, die und L. Ron fanden sich direkt total toll und haben auch direkt, also die ganze Zeit miteinander geschlafen und so. Und Jack hat, ja eigentlich durfte der ja keine Eifersucht empfinden und hat das auch immer so unterdrückt, aber eigentlich war er schon eifersüchtig, weil alle anderen Leute im Haus waren halt Anhänger, aber L. Ron war wie er. Er war charismatisch und er war selber ein guter Magier und er konnte selber Dinge klar machen und er mit seinen Geschichten ist ja auch dahin gekommen, die gar nicht stimmten und so, ne? Aber Jack hat sich gedacht, L. Ron und ich, wir zusammen, wir können was reißen. Wir sind beide sehr machtvoll und wir können zusammen irgendwie große Dinge bewegen. Deshalb muss ich meine Eifersucht irgendwie in den Hintergrund schieben.
Okay.
Große Dinge. Dann haben sie sich gedacht, also das Größte, was man eigentlich in diesem OTO, in diesem Orden machen kann, ist die sogenannte Moonchild-Zeremonie.
Nein, nicht schon wieder Kinder opfern.
Nein, okay. Nicht Kinder opfern, sondern Kinder herstellen. Aber nicht nur irgendwelche Kinder, sondern in Antichristen.
Also während Moonchild dem Vollmond. Zeugen.
Moonchild in diesem Okkult ist ein anderes Wort für Antichrist.
Das ist ja fantastisch. Oh.
Und dann haben Hubbard und Parsons sich gedacht, ja, wir kriegen das hin. Wir können das Moonchild erzeugen. Wir können den Antichristen zum Leben bringen.
Aber Antichrist ist doch nichts Gutes, oder?
Nee.
Warum soll man sowas erschaffen?
Ja.
Der zerstört dich doch, würde ich jetzt davon ausgehen.
Macht und Geld, Macht,
Also ich finde das eine richtig dumme Idee, muss ich sagen.
Und da bist du nicht alleine, sogar Aleister Crowley fand das eine richtig dumme Idee.
Okay, gut.
Also die beiden sind jetzt quasi rogue, ne? Die haben gesagt, fuck you, Aleister, wir machen das hier auf eigene Faust.
Oh Mann.
Und um diese Moonchild-Zeremonie überhaupt durchführen zu können, muss es natürlich jemanden geben, der das Moonchild gebärt und auf die Welt bringt.
Logisch, ja.
Ist ja klar.
Ist ja klar, eine Frau.
Und ja, und das ist die sogenannte Scarlet Woman.
Mhm.
Und die wird da auch beschrieben, keine Ahnung, ist halt so, diese hat einen gewissen Look und die hat rote Haare und keine Ahnung, Scarlet Woman. Und dieser Jack Parsons hat schon jahrelang nach dieser Scarlet Woman gesucht, hat sie aber nicht gefunden. Aber jetzt hatte er L. Ron und die zusammen konnten ein Ritual durchführen, um diese Scarlet Woman herbeizuführen. Die Beschreibung dieses Rituals lautet so auf Englisch. Ich sag's dir auf Deutsch. Parsons benutzte seinen Zauberstab, um einen Energie...
Kid. Das will doch keiner.
Parsons benutzte seinen Zauberstab, um einen Energiewirbel zu erzeugen, der das gewollte Element herbeischwören würde. Also, er hat sich im Namen der dunklen Magie einen runtergeholt. Während die Augen offen hält für Zeichen und Visionen auf der Astralebene.
Oh boy. Und die schämen sich nicht mehr dafür.
Das ist, was wirklich passiert ist, ne? Das ist nicht die Scientology-Version. Scientology-Version ist, die streiten das nicht ab, dass das passiert ist. Die sagen, dass es passiert, aber, weil die können das nicht abstreiten, weil dafür gibt es zu viele Beweise.
Mhm.
Aber, der wahre Grund, warum L. Ron da war, war, weil er ein Undercover-FBI-Agent war, der den Okkult aufschmeißen wollte.
Ah, so, ja gut.
Das ist die Erklärung von Scientology. Und die Scientology streitet auch alles ab, was mit Sarah Northrup zu tun hat. Aber da kommen wir später noch zu.
Ja.
Also, so, kommen wir zurück zu unserem Ritual. Also, Teil des Rituals war, dass Parsons sich ständig einen runterholt. Das ging 11 Tage lang so. Das fing an am 4. Januar 1946 und für 11 Tage lang haben die dieses Ritual durchgeführt, jeden Tag. Muss wehgetan haben. Nach dem siebten Tag kam das erste Zeichen, dass es auch wirklich funktioniert.
Oh yes, es klappt. Ist ja super.
Wind. Einfach nur ein starker Wind draußen.
Okay.
Dann am 10. Tag war L. Ron in der Küche und hat gemerkt, wie ihn jemand auf die Schulter getippt hat, aber es war niemand da.
Oh.
Dann hat er sich umgedreht und hat Parsons gerufen und dann haben sie eine dunkle Figur gesehen und dann hat Parsons seinen Zauberstab rausgeholt.
Mhm. Gute Idee.
Und hat seinen Zauberstab rumgeschwenkelt und dann ist die Figur wieder verschwunden.
Ja, wundert mich nicht. Also, da wäre ich auch verschwunden.
So, jetzt sind die 11 Tage vorbei.
Boah, ey.
Aber die Scarlet Woman ist immer noch nicht aufgetaucht.
Mhm.
Und ja, und das fand der Parsons auch echt kacke, ne? Also...
Das ist ja auch richtig traurig. Also
hat er so viel
mit seinem Magic Stick da romantiert. Für nichts und wieder nichts. Kann ich schon verstehen, dass der da sauer ist, arme Kerl.
Ey, ich sag's dir. So, und deshalb sind die jetzt, L. Ron und Parsons sind jetzt in die Wüste gefahren, um dort ein bisschen zu meditieren und ein bisschen runterzukommen.
Ja. Gute Idee.
Und dort hat Parsons dann auf einmal während einer Meditation eine extreme Entspannung gespürt, die über seinen Körper geflogen ist
mhm.
und hat sich zu L. Ron gedreht und hat gesagt, es ist vollbracht. Und dann sind die wieder nach Hause gefahren, nach Pasadena. Okay. Und als sie dort ankamen,
war die Scarlet Woman da.
Stand dort eine Frau vor der Tür, die dem OTO beitreten wollte. Sie hatte rote Haare.
Oh Gott.
Und hieß Marjorie Cannon. Also,
das kann kein Zufall sein.
Es hat funktioniert.
Oh my goodness.
Und dann haben die Marjorie gefragt, hör mal, möchtest du den Antichristen
gebären?
Wir haben da was vor. Mhm. Genau. Möchtest du den Antichristen gebären? Und dann hat Marjorie gesagt, ja,
why not?
Ist mal was anderes.
Habe ich noch nie gemacht.
Bin ich dabei.
Probier es mal aus.
Ja, so. Am besten so schnell wie möglich, hat sie auch angeblich gesagt.
Ja.
Also,
okay.
Schwurbeldiwurp.
Dann haben wir es weg, genau. Super. Läuft ja. Wir haben Schnürchen bei denen.
dass das alles echt ist, ne? Also, wenn du das nächste Mal wieder hier bist, müssen wir zu diesem Haus fahren,
ja,
wo das alles stattgefunden hat. Das zeigen wir euch dann auch. Ich wollte ja auch eigentlich, Sidebar, ich wollte eigentlich diese Woche zu ein paar Locations fahren hier in L.A., über die wir im Podcast geredet haben, nur Viper Room und sowas. Aber dann war ja mein Auto kaputt.
Ja, genau, das Auto.
Und dann konnte ich mich ja leider emotional nicht darum kümmern. So, deshalb mache ich das nächste Woche. Anywho, back to the story. So, das heißt, jetzt haben wir die Scarlet Woman. Das heißt, jetzt kann dieses Moonchild-Ritual endlich stattfinden. Im Februar 1946 geht's los.
Mhm.
Das Ritual findet statt. Im Schlafzimmer von Jim Parsons.
Okay.
Jim, heißt der Jim?
Nee, das ist der von,
Big Bang Theory.
Genau.
Okay, also im Schlafzimmer von Jack Parsons. Angeblich, laut Beschreibungen, war das Schlafzimmer auch so richtig krass ausgestattet für Rituale. Also da waren so Säulen und ein Altar und ist alles halt so Black Magic-Zeug,
ja,
ne? Und das Ritual war also, dass die sowas gechantet haben, irgendwie so, weißt du, so ein Gesang, den die dabei machen.
Mhm.
Und dann hat Jack mit der Scarlet Woman Sex gehabt, hat sie schwanger gesext. Ja, auf jeden Fall hatte der mit der Scarlet Woman Sex und L. Ron war am Altar und hat da irgendwas geregelt, keine Ahnung was.
Der war aber in dem Raum auch, ne?
Ja,
ja,
ich weiß ja jetzt auch nicht, ob da noch andere Mitglieder dabei waren, ist ja meistens bei so Ritualen, ne?
Meistens, ja.
Also du kennst das ja.
Ja, dann gucken meistens noch viele andere Leute zu. Ja.
Ja, genau.
Wie das halt so ist.
Mhm.
Kennen wir ja alle.
Ja, schwarze Magie halt.
Mhm.
So, jetzt ist das Moonchild-Ritual vorbei. Also Jack glaubt auch, dass es auf jeden Fall funktioniert hat. Also der ist sich jetzt sicher, dass er in 9 Monaten den Antichristen treffen wird. Face to face. Und L. Ron sagt dann, denkt sich dann aber natürlich, okay, was machen wir so lange? Wir müssen ja irgendwie unser nächsten Business Endeavor uns kümmern. Und der hat dann also eine gute Idee und geht zu Jack mit seiner Idee und sagt, ey, weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten Yachten kaufen, die restaurieren und dann wieder verkaufen. So können wir ein bisschen Geld machen. So, keine Ahnung.
So komplett. Wie kommt man denn jetzt auf diese Idee?
Komplett ab von allem.
Ohne jegliche Erfahrung, wie man sie restauriert?
Ja,
das ist doch voll viel Arbeit.
Auch so, hey Buddy, so jetzt haben wir den Antichristen hergestellt. Wie wär's damit, wenn wir Yachten restaurieren? So, what the fuck? So,
gut.
Jack sagt natürlich, super Idee.
Gute Idee.
Hier sind $10,000. Gibt dem $10,000, was zu der Zeit, also
richtig
viel
ne?
Geld war, in den 40ern. Also, ne?
Ja.
$10,000, keine fucking Ahnung, aber viel Geld. Dann hat Hubbard das Geld genommen, hat Sarah mitgenommen, die Freundin von Jack. Dann haben die eine Yacht gekauft für $10,000 und sind nach Miami damit abgehauen.
Geil.
Ja, Jack hat das irgendwie rausgefunden, hat irgendwie genau rausgefunden, wo die sind, hat die in Miami gefunden. Da gibt's wieder eine Geschichte, dass der hat die in Miami gefunden, dann haben sich aber Elron und Sarah haben ihn wieder betrogen, haben wieder gesagt, ja, wir gehen dir das holen, und sie haben dann wieder einfach die Yacht genommen und sind wieder weggefahren. Dann ist aber der Jack in sein Hotelzimmer gegangen und hat mit seinem Zauberstab irgendeinen Zauber, eine Magie ausgesprochen, und dann auf einmal ist die Yacht, hatte keinen Sprit mehr und musste wieder zurückkehren. Ha. Und so hat Jack seine Yacht zurückbekommen.
Mit seinem Zauberstab.
Konnte der nicht wirklich irgendwas machen, weil der hat ja in Pasadena gewohnt. Mhm. Und das war jetzt so das Ende der Okkult.
Leute,
der Okkultphase von Elrond.
Aber was war jetzt mit dem Antichrist? Ist er dann geboren oder nicht?
Ach so, nee, also das Kind wurde geboren, das war nicht der Antichrist.
Oh, schade.
Und
nicht
Jack,
geklappt.
Genau, und Jack hatte jetzt also diese Yacht, die er eigentlich gar nicht wollte, hatte diese Marjorie am Hals, die er gar nicht wollte, die war auch total clingy angeblich, und hatte dieses Kind, das er gar nicht wollte.
Oh nein.
Und er hat sich dann auch später aus Versehen in seiner eigenen Garage, da hat er irgendwas mit irgendwelchen Chemikalien rum experimentiert, und dann sind die explodiert und dann ist er gestorben. Sorry. Also der hat sich selber...
Was für ein Pech der arme Mann hat.
Das war's.
Und Elrond ist jetzt mit der Sarah zusammen.
So, genau.
Und der ist aber ja noch mit der anderen Frau eigentlich verheiratet, ne?
Ja. Okay. Aber das hält ihn nicht davon ab, Sarah zu heiraten.
Was? Das darf man doch gar nicht.
Nee, kommt er aber mit davon. Also der heiratet die, Sarah, ne?
Ja, geil.
Und die Margaret findet das dann raus und die klagt ihn dann auch an, wegen was auch immer, wie das heißt, was
Bigamie.
Man nicht darf. Genau. Führt aber zu nichts. Am Ende lässt er sich einfach von Margaret scheiden.
Ja,
aber für kurze Zeit war er mit zwei Frauen verheiratet.
Aber die Sarah wusste davon nichts, ne? Dass der noch verheiratet ist.
Sarah wusste davon nichts, nee.
Dieser kleine Ficker, ey.
Ja. Sarah und Elrond ziehen dann nach Laguna Beach in Kalifornien.
Schön.
Und das ist, ja. Und das ist jetzt die Zeit, wo er sein nächstes großes Werk schreibt, das heißt Affirmations. Und das sind eigentlich nur, das liest sich wie eine Selbsthypnose.
Oh.
Das sind eigentlich nur Affirmations, wirklich, also Dinge, die er sich selber sagt, die aber eigentlich gar nicht stimmen. Also da sieht man in seinen Kopf rein, dass er eigentlich die Realität komplett ignoriert und sich selber sagt, wie sein Leben eigentlich ist. Also zum Beispiel schreibt er auch rein, deine Augen sind nicht schlecht, deine Augen sind exzellent. Du hast das nur dazu benutzt, aus der Navy rauszukommen. Und solche, also er schreibt eigentlich die Realität so, wie er
voll
sie sehen möchte.
Voll schlau eigentlich,
das,
ne?
Ja, das ist ja auch eigentlich das, was heutzutage alle sagen, ne?
Eigentlich so, schon, ja.
Ich bin erfolgreich, ich bin... Aber ja, das ist so dieses Werk Affirmations, was auch später in seinen... Dianetics mit reinfließt, weil er glaubt, dass er durch diese Affirmations sein Trauma und was auch immer alles heilen kann. Anywho, er ist jetzt gerade trotzdem nicht so glücklich mit seinem Leben, weil er lebt jetzt in Laguna Beach mit Sarah. Er bekommt ein bisschen Rente, weil er ja im Militär war, aber das ist nicht besonders viel, und deshalb haben die jetzt eigentlich nicht so viel Geld, die beiden. Und deshalb versucht er wieder als Science-Fiction-Schriftsteller zusätzlich Geld zu verdienen und verkauft aus einem kleinen Trailer in North Hollywood, genau hier, wo ich gerade sitze. Also ich weiß nicht, wo der Trailer war, aber ich sitze in North Hollywood. verkauft er seine Bücher und Kurzgeschichten und so weiter. Es ist aber halt extrem schwer, damit Geld zu verdienen. Und er wird dann sogar wegen Diebstahl einmal festgenommen, weil er sich was nicht leisten konnte, und wurde dann zu $25 Strafe verurteilt. $25 zu der Zeit wären in heutigem Geld $270.
Ja, okay, geht ja noch, ne?
Das heißt, er muss sich irgendwas ausdenken, irgendwas muss passieren, so geht das nicht weiter. Er connectet sich wieder mit seinem größten Fan John W. Campbell. Das ist der Herausgeber, der ihm am Anfang schon seinen Big Break gegeben hat, indem er seine Geschichten veröffentlicht hat. Und er glaubt, dass er sich wieder seinem Werk Excalibur widmen muss. Und durch diese Zusammenarbeit kommen wir dann zu seinem nächsten großen Werk, Dianetics. Die Grundlage von allem. Das, was sein Leben verändert hat und was die Grundlage von Scientology war. Und damit machen wir nächste Woche weiter.
Oh mein Gott. Spannend.
Also, ist doch echt nicht normal, der Typ.
Ey.
Oder?
Ich komme gar nicht klar auf den. Und dass die das dann auch noch immer schaffen, mit so Sachen durchzukommen, ey, das ist unglaublich, ne?
Es ist wirklich interessant als menschliche Studie, wie Menschen funktionieren, Gruppen, Gesellschaften. Also wir versuchen so an unserer Moral festzuhalten und dann sieht man sowas und denkt sich,
so geht's auch.
Ja, und jetzt sind wir ja erstmal bei Dianetics. Der Rest seines Lebens, wie wir ja wissen, ist ja auch komplett fucking bonkers.
Ich weiß.
Bis hin zu seinem Tod.
Ja, ich weiß. Da kommen
wie lange
so
er nicht gesehen
Sachen.
Wurde. Ja, ja. Es kommen noch so viele. Und dann, das Ding ist ja, es kommen noch so viele Sachen. Und über seinen Tod hinaus, die Legende, die lebt ja so krass weiter. Die krassen Geschichten, die gehen ja nur noch weiter.
Ja, genau.
Das hört ja nicht auf. It's the gift that keeps on giving. Thank you, Scientology.
Ja, danke, L. Ron.
Okay, aber jetzt brauchen wir erstmal eine Pause.
Ja, muss mich erstmal
von L. Ron.
Von der Story.
Aber einen kleinen Cliffhanger, damit wir nächste Woche rausfinden, worum geht's eigentlich in Dianetics und wie geht's weiter für L. Ron.
Ich freue mich schon. Sehr gut.
Aber bis dahin, okay, wir brauchen ein Mantra der Woche.
Ja.
Ja. Ich habe einen Kalender, also einen richtigen Papier-Tageskalender, den ich benutze. Und da steht, in jeder Woche steht links unten immer so ein kleines Mantra drin.
Super.
Und dann dachte ich mir, können wir doch einfach das nehmen.
Ja.
Und für ab jetzt jede Woche können wir uns ein neues Mantra aussuchen. Das Mantra in meinem Kalender diese Woche ist: Everything has beauty, but not everyone sees it. Konfuzius. Und darunter steht dann so immer, wie man das in die Woche implementieren soll.
Mhm.
Und da steht einfach, dass man einen, also erstmal übersetzt, in allem liegt Schönheit, aber nicht jeder sieht die Schönheit.
Mhm.
Also frei übersetzt. Und dass man einen aktiven Effort machen soll, in allem die Schönheit zu sehen. In allem das Schöne zu sehen.
Ja, okay.
Das können wir ja einfach mal ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall.
Als soziales Experiment.
Mhm.
Okay.
Ja, wir können das ja während der
Liebe
Woche
Albträume.
Dann immer auf unserem Instagram posten, was wir alles Schönes dann sehen diese Woche.
Ja, genau. Ui, 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 ui. Und ihr könnt uns das auch schicken.
Und verlinkt uns dann einfach und dann
genau.
Können wir das alles zusammenfügen. Sehr gut. Sind wir denn jetzt hier fertig? Weil
voll
ich muss
fertig.
Jetzt Eurovision Song Contest gucken.
Oh, den Film?
Nein.
Nee, also... Den echten Song Contest.
Das Event.
Okay, machen wir.
Ich liebe es.
Okay.
Vielleicht können wir nächstes Jahr auftreten für Deutschland.
Ja.
Ein großer Traum von mir.
Das kriegen wir hin.
Ich denke auch. Mit unserem Intro vielleicht.
Ja.
Dann können wir es in die Welt hinaustragen.
Wir brauchen nur eine Choreo.
Kein Problem.
Gar kein Problem. Okay, dann schickt euren, sagt, wenn euch, warte, wenn euch unser Podcast gefällt, sagt euren Freunden Bescheid, teilt die gute Nachricht der Albträumer und abonniert uns, wo auch immer ihr unseren Podcast hört.
Mhm.
Wenn ihr nicht genug kriegen könnt von uns, kommt rüber zu Patreon, da haben wir extra Episoden, Zugaben. Und habe ich was vergessen?
Nö.
Dann quatschen wir uns wieder nächste Woche. Happy Pfingsten.
Genau. Feiert ordentlich Pfingsten.
Genau.
Die Pfingstwoche.
Ach, oh, schön. Ich freue mich immer auf die Pfingstwoche.
Ich auch. Es ist ein super Event immer.
Okay. Dann gute Nacht nach Köln. Was wolltest du sagen?
Danke gute fürs Nacht Zuhören, wie immer. Natürlich.
Ja. Gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.
Bye, Bitches.
Bis nächste Woche.